Sie hören einen Podcast der Sendung Bücherbar mit Richard Schäfer.
Bücherbar, was Thüringen liest, hört und schreibt. Die Sendung für Literatur mit Richard Schäfer. Jeden dritten Sonntag im Monat ab 18 Uhr auf Radio Frei, dem Bürgerradio für Erfurt auf UKW 96,2 MHz.
Herzlich willkommen zur Bücherbar im Monat Februar hier auf Radio Frei. Mein Name ist Richard Schäfer und ich begrüße auch die Hörerinnen und Hörer von Radio Enno in Nordhausen und von Radio SRB in Saalfeld, Bad Blankenburg und Rudolstadt. Im Januar erschien im Arena Verlag das Buch von Ella Blix, Der Schein. Ich möchte in der Bücherbar dieses Buch und natürlich die Autorin, die sich hinter dem Namen Ella Blix verbirgt, ein bisschen näher vorstellen. In Der Schein erzählt die 16-jährige Alina Renner ihre Geschichte von der Suche nach den Ursachen für den Tod ihrer Mutter. Dass ausgerechnet ein 6-monatiger Aufenthalt in der Internatsschule im Schloss Hoogesand auf einer einsamen Ostseeinsel dazu beiträgt, dieses Rätsel zu lösen, ahnt das Mädchen aus der Großstadt Berlin noch nicht, als sie abseits der Zivilisation landet. Zunächst muss sie sich an die strengen Regularien gewöhnen, die das Zusammenleben der Internatsschüler regeln sollen, als auch auf die, die sich unter den Schülern herausgebildet haben. So sind die Launelis, die an den Wochenenden nicht nach Hause fahren können und auf der Insel bleiben müssen, in den Augen der anderen die Loser und werden auch so behandelt. Alina muss sich den Launelis anschließen. Ihr Vater betreut für ein halbes Jahr ein medizinisches Projekt in Amerika. Einen Auszug oder einige Auszüge aus diesem Buch liest nun Aline Bauerfeind.
Seit über 9 Jahren, seit der Sache mit Ma, hatte ich immer so ein Notizbuch bei mir. Wenn es voll war, wanderte es zu den anderen unter mein Bett. Sie bildeten ein kleines schwarzes Gebirge zwischen Teppich und Lattenrost. Seit heute Morgen befand sich dieses Gebirge im Koffer. Ich schlug das aktuelle Notizbuch auf und notierte in winzigen Buchstaben 3643, Samstag. Jetzt ist es soweit. Die Überfahrt von der Zivilisation in die Wildnis. Pa ist schon weg. Na und? Denkst du, ich heule? Ich heule nicht. Ich unterstrich das letzte Wort. Ja, ich schrieb Tagebuch. Auf Papier und von Hand. Nicht in den Laptop in eine Datei, die versehentlich gelöscht werden konnte. Außerdem hatte ich immer das Gefühl, die Vergangenheit könnte nur in echten Büchern überleben, als wäre sie digital weniger real. Warum sollte ich auch heulen? Ich habe schon andere Sachen geschafft, aber das weißt du ja. Wer dieses Du war, dem ich schrieb? Keine Ahnung. Manchmal sagte ich mir, dass das Tagebuch eben lebendig war, manchmal, dass ich mit mir selbst sprach. Aber mit einer viel älteren Version von mir, mit einer Alina, die dieses Büchlein vielleicht in 10 oder 20 Jahren in die Hand nehmen und lesen würde. Seltsamerweise stellte ich mir mein älteres Ich immer wie einen fremden Menschen vor, dem ich alles erklären müsste. Im Moment bin ich nicht gerade glücklich. Ich hob den Kopf, sah übers Wasser. Gleich würden wir ablegen. 45 Minuten Fahrt lagen vor mir. Die Möwen haben die halbe Reling vollgeschissen. Der Stift kratzt über die Seite. Jeder Buchstabe war so klein wie ein Fliegenklecks. Am Hafen spielte jemand Akkordeon. Die Klänge wehten im Fetzen herüber. Ich spürte, wie sich Traurigkeit um die Bank herum ansammelte, unsichtbare Pfützen, die sich langsam meinen Füßen näherten. Werd jetzt bloß nicht sentimental, Alina. Ich versuchte, die Akkordeonklänge zu überhören und konzentrierte mich stattdessen auf das Möwengeschrei. Dabei blickte ich auf den grün lackierten Schiffsboden, der von breiten weißen und gelben Streifen überzogen war. Wie in der Turnhalle meiner Schule. Meiner ehemaligen Schule, muss ich jetzt wohl sagen. Hey! Die Bank vibrierte. Unwillig öffnete ich die Augen und musterte den Eindring durch die Sonnenbrille. Das Mädchen, das ich neben mich auf die Bank hatte fallen lassen, war etwa so alt wie ich und fand es offenbar cool, in der prallen Sonne zu sitzen. Sie war klein, hatte runde Arme, runde Schenkel und ein rundes Gesicht mit leuchtendem Doppelkinn. Am auffälligsten war ihr Haar. Es war naturrot und voller Locken. Sie trug rosa Chinos und ein enges Shirt, auf dem "Ich habe auch Augen" stand. Alles an ihr strahlte nervige Begeisterung aus. Sofort ging in meinem Kopf ein Schrank mit verschiedenen Schubladen auf. Das Mädchen neben mir winkte aus dem Fach Klette zu. »Ganz schön heiß, oder?« fragte sie und wischte sich den Schweiß von der Stirn. Selbst ihr Ton klang viel zu begeistert. »Hm«, mumpfte ich. »Was schreibst du denn da?« Sie nickte in Richtung meines Notizbuches. Sofort schlug ich es zu und ließ es wieder in der Gesäßtasche verschwinden. Ich wollte die Klette nicht. Ich wollte nicht reden und schon gar keine Fragen beantworten. Ich wollte allein sein und in Ruhe Abschied nehmen. Schließlich ging gerade eine bedeutsame Phase meines Lebens zu Ende. Die Pa und Alina leben glücklich zusammen Phase. Manche Kletten ließen sich durch Ignoranz abschütteln. Demonstrativ drehte ich mich weg. »Ich hab dich auf der Gangway gesehen. Bist du ein Model?« »Bitte«, dachte ich, »nicht das schon wieder.« »Weil du bist echt groß. Bestimmt«, offenbar schätzte sie meine Größe, »1,85? Ich sagte nichts. »Oder 1,90? Ich schwieg. »Do you speak German?« 1,82, brummte ich widerstrebend. Wahrscheinlich stimmte das gar nicht mehr und ich war schon wieder 2 Zentimeter größer. Aber das macht noch lange kein Model aus mir. Das Mädchen lachte. »Stimmt. Das mit dem Koffer war zum Schreien. Elegant sieht es echt anders aus.« »Taktgefühl auch«, erwiderte ich. Ich spürte die Hitze in meinem Gesicht, wie ich das hasste. In den blödsten Momenten wurde ich rot. »Machst du Urlaub auf Griffijun?«, unterbrach das Mädchen meine Gedanken. Es dauerte einen Moment, bis ich begriff, dass sie die Insel meinte. Sie sprach den Namen ganz anders aus als Pa und ganz anders, als ich ihn immer gedacht hatte. Griffijun. Betonung hinten, nicht vorne. Klang genauso bescheuert. »Oder besuchst du jemanden?« »Ich wohne da ab heute«, murmelte ich, mehr zu mir als zu ihr. »Echt? Im Internat?« »Woher weißt du?« Ich drehte mich wieder zu ihr zurück. »Na, das ist doch nicht schwer«, sie zappelte neben mir herum. »Griffijun hat 573 Einwohner. Die Hälfte davon sind alteingesessene Familien, so wie meine. Der Rest sind Internatsschüler.« Ich setzte mich auf und sah zu dem Mädel hin. »573? Da lebten ja an meiner Straße in Berlin mehr. Warum liegt das Internat nicht wenigstens auf Rügen?« bemitleidete ich mich selbst. »Rügen war groß, da gab es zumindest Kinos und ein paar Clubs. Warum ausgerechnet Griffijun, diese winzige Insel weit hinter Rügen?« Wir legten endlich ab. Der Motor des Schiffes drehte auf. Das Vibrieren drang durch meinen Körper. Es fühlte sich an, als würden sich meine Zellen neu arrangieren. Ein aufregendes Gefühl, eins von denen, die man immer viel zu schnell vergaß. Ich hätte es gerne in mein Notizbuch geschrieben, aber leider war ich nicht allein. Ich reckte den Kopf und starrte über die möwenbeschissene Reling. Wasser, Wasser, Wasser. Und am Horizont nichts als Dunst. Irgendwo dort, irgendwo in diesem Dunst, lag Griffijun. »Ja, heftig, oder? Ich kenne so ziemlich jeden seit meiner Geburt«, die Klette seufzte. »Ah, echt, wenn Schloss Hoogzand nicht wäre, könnte man Schiss kriegen, dass die Insel ausstirbt, aber ich vor Langeweile.« »Horresand«, sagte sie, »nicht Hoogzand, ein Internatsschloss.« Automatisch sah ich Zinnen und Türme vor mir, Spinnenweb hangende Holzbalken und Mäuse, die im Mondlicht über steinernem Mäuerchen huschten. Und sofort musste ich an Lukas denken. Kurz vor der Abreise hatte er angefangen, mich mit Gruselgeschichten aufzuziehen. »Vielleicht wandeln da Geister durch die Korridore und nachts kommen schreckliche Schreie aus dem Keller. Oder du verläufst dich in einem Gang, der nur alle 2 Wochen mal auftaucht.«
Soweit ein Auszug aus dem Buch »Der Schein« von Ella Blix. Und wir machen erstmal weiter mit Musik, die kommt von Kerstin Ott, »Die immer lacht«.
Den Podcast zur Sendung Bücherbar finden Sie unter www.gw-thüringen.de oder www.podcast.de.
Zu dem Buch Der Schein von Ella Blix habe ich die folgende Kurzrezension verfasst. Der Schein. Wann sagt man einem Kind die Wahrheit über den Tod der Mutter? Dieses Problem löst der Vater von Alina Renner, der Hauptgestalt in Der Schein, zunächst einmal nicht. Er überlässt es der Oma, Geschichten vom Weggang der Mutter zu erzählen, die Alina aber nur bis zum 12. Lebensjahr glaubt. Dann erfährt sie, dass ihre Mutter Selbstmord begangen hat und von einem Bootsausflug nicht zurückkam. Von da an ändert sich Alina schlagartig. Sie feiert keinen Geburtstag mehr, trägt nur noch schwarze Kleidung. In ihrem Tagebuch, in schwarzen Heften, zählt sie die Tage ohne Mutter. Als ihr Vater, ein anerkannter Mediziner, ein Projekt in den USA betreuen soll, muss Alina für 6 Monate in das Internat Hoge Sand auf der Insel Griffjun in der Ostsee. Dort findet sie Anschluss an die Launelis, die Einsamen, die nie am Wochenende nach Hause fahren können, und muss ihr Zimmer mit Isabella, Zitat, extrem ignorant, extremer Messi, Zitat Ende, teilen, die das Eckzimmer schon mit ihren Utensilien und Pflanzen vollgestopft hat. Alina fühlt sich alleingelassen und vermisst ihre Schulfreunde Pina, Lukas und Göran. Das geregelte Internatsleben, die gegebenen Eingrenzungen und Verbote reizen zur Überschreitung, zur Ausreizung des Möglichen. Alina ist dafür bestens trainiert, denn immer, Zitat, wenn jemand mit erhobenem Zeigefinger sagt, das darfst du nicht tun, schwupp, dann tue ich es schon, Zitat Ende. Als sie seltsame Blitze und Lichterscheinungen beobachtet, die offensichtlich von einem dunklen Schiff in das verbotene Naturschutzgebiet hinter dem Schloss gesendet werden, beschließt Alina mit Unterstützung der Launelis, der Sache auf den Grund zu gehen. Dabei trifft sie die total durchgeknallte Camperin Tinka, ahnt jedoch nicht, welche Rolle Tinka für die Zeit im Internat spielen wird. Die Mutter von der neuen Schulfreundin Kara meint, Alina zu kennen. Tatsächlich entdecken sie auf einem Schulfoto, dass Alinas geliebte Ma auch hier in Griffjun zur Schule gegangen ist. Das stachelt Alinas Neugier noch mehr an, hier nach den Ursachen für das Verschwinden ihrer Mutter zu suchen. Gleich einer alten Haut legt sie ihre bisherigen Erkenntnisse beiseite und beginnt zielstrebig eigene Forschungen. Dabei lüftet sie gemeinsam mit den Lonelies die Geheimnisse eines verborgenen Archivs im Internat und stößt auf eine alte Legende. Nach der verschwinden hier im Ort immer dann Menschen, wenn das dunkle Schiff erscheint. Alina ahnt aber nicht, wie sehr das alles im Zusammenhang mit ihrer eigenen Familie steht und welche Rolle Tinka dabei spielt. An ihrem 17. Geburtstag überschlagen sich dann die Ereignisse und es öffnet sich ein fünfter Weg. Ella Blix schreibt einen Jugendroman im Internatsmilieu, der in der Internatsliteratur aufgrund seines fantastischen Finales Akzente setzt und der sowohl als Kriminalliteratur oder als modernes Märchen bezeichnet werden kann. Einzelne Bezüge zu Harry Potter scheinen dabei durchaus gewollt zu sein. Anders als die gewöhnlichen Darstellungen persönlicher Schicksale, sozialer Beziehungsgefüge und das mitunter komplizierte Innenleben von Internatszöglingen aus verschiedenen Blickwinkeln, lässt Ella Blix den auf 6 Monate begrenzten Aufenthalt von Alina Renner im Internat Hoge Sand auf der Insel Griffjun aus der Sicht der 16-jährigen Schülerin darstellen. Auf der Suche nach Antworten zum Tod ihrer Mutter kommt Alina der Wahrheit zwar ständig näher, stößt aber immer wieder auf neue Rätsel. Die Auseinandersetzung mit dem Buchtitel in seinen verschiedenen Varianten Lichtschein, Zettel, Abschnitt, Geldschein als Metapher bis zu Der Schein trügt nicht bereitet dem Leser zusätzlich Vergnügen. Den Autorinnen gelingt es, die Leser mit immer neuen Spannungsbögen und Auseinandersetzungen zu konfrontieren, die den inneren Konflikt Alinas, die Suche nach der Ursache für das Verschwinden ihrer Ma, umgeben. Gekonnt eingesetzte Rückblenden vermitteln notwendiges Hintergrundwissen. So wird der Leser förmlich in die Geschichte hineingezogen, wenngleich er oder sie für die 469 Seiten eine entsprechende Lesekondition mitbringen muss. Der jugendgemäße Sprachstil, der dezente Einsatz von Floskeln aus der Jugendsprache sowie peppige sprachliche Bilder, wie zum Beispiel bei Pina zu Hause schossen Worte durch die Wohnung wie Squashbälle oder mit einem Lächeln dünn und scharf wie ein Skalpell, machen das Lesen zu einem Vergnügen, das man so schnell nicht aufgeben will. Das Buch Der Schein könnte aufgrund der dargestellten Probleme durchaus auch in den Literaturkanon des Deutschunterrichtes aufgenommen werden, als Wahlmöglichkeit oder als Einzelauftrag für eine Buchvorstellung. Sich nicht von Vorurteilen und Klischees leiten lassen, den Dingen auch unter schwierigen Bedingungen auf den Grund zu gehen, ihr Leben selbstbestimmt in die Hand zu nehmen, das sind einige der Lehren, die Der Schein einfühlsam und spannend vermittelt. Das war meine Kurzrezension zum Buch von Ella Blix, Der Schein. Und nach der nächsten Musik werde ich das Gespräch mit Ella Blix suchen. Das heißt, ich habe eine Autorin von Ella Blix zur Verfügung, und zwar Tanja Witte.
Die Bücherbar auf Radio Frei aus Erfurt, auch zu hören bei Radio Enno in Nordhausen, Radio SRB in Saalfeld und Rudolstadt und im Radio OKJ in Jena.
Heute stelle ich das Buch Der Schein vor, erschienen im Arena Verlag und geschrieben von Ella Blix. Hinter dem Pseudonym Ella Blix verbergen sich die beiden Autorinnen Antje Wagner und Tanja Witte. Antje Wagner, das muss ich für die Hörerinnen und Hörer vielleicht erklären, war unsere Stadtschreiberin hier in Erfurt in den Jahren 2006 und 2007. Mit Tanja Witte habe ich ein Telefoninterview geführt, das ich für die Sendung aufgezeichnet habe. Am Telefon begrüße ich jetzt Tanja Witte. Herzlich willkommen hier in der Sendung. Hallo.
Hallo, schön bei euch zu sein, bei dir zu sein.
Tanja Witte ist eigentlich ein Teil von Ella Blix, die das Buch Der Schein herausgegeben hat, geschrieben hat. Und ich möchte natürlich wissen, wie geht eine Doppelautorenschaft beim Buchschreiben auf? Ich habe überhaupt keine Vorstellung, wie ihr das gemacht habt. Wart ihr eine Autoren-WG?
Wir waren eine Internet-Autoren-WG vielleicht. Also ehrlich gesagt ist es durch das Internet natürlich alles sehr viel einfacher. Wir sitzen an ganz vielen verschiedenen Orten, sind auch auf Lesereisen unterwegs und so. Da ist eine Dropbox oder eine Wolke oder was auch immer ganz sinnvoll. Dazu kommt, dass Antje, die meine wunderbare Co-Autorin ist, nicht gern telefoniert. Ich aber nicht so gerne riesenlange E-Mails schreibe. Das heißt, ich habe sehr viele Sprachnachrichten gesendet und sie hat lange E-Mails gesendet. Und so haben wir vornehmlich über das Internet kommuniziert und auch über das Internet zusammen geschrieben.
Also das war jetzt erstmal der Arbeitsprozess, also sehr interessant, die modernen Medien werden genutzt, aber vor dem Arbeitsprozess muss ja eine Idee entstehen. Und wie seid ihr auf die Idee gekommen, A, ein gemeinsames Buch zu schreiben und dann B, sich auf einen Stoff zu einigen, wo es ja tausende Stoffe in der Welt gibt?
In der Tat, ja. Also Antje Wagner hat ein Buch herausgegeben, das hieß Unicorns Don't Swim, ist 2016 erschienen und dafür hat sie, das ist eine Anthologie und Anthologien beschäftigen sich ja immer mit einem Thema. Dieses Thema war starke Mädchenfiguren und hat mich angefragt und ich habe eine Kurzgeschichte beigesteuert, die Antje wiederum ganz toll fand. Und wir haben uns beide so ein bisschen in die Hauptfigur verliebt und haben dann beschlossen, dass wir mit dieser Hauptfigur eigentlich einen Roman schreiben müssten. Und Antje wollte schon immer mal mit jemand anderem zusammenschreiben. Und ich dachte, ach, warum nicht? Ich bin immer sehr neugierig. Und dann haben wir das gemacht und haben uns zusammengesetzt. Und auf der Basis von Alina, die Hauptprotagonistin unseres Buches, Der Schein, haben wir dann eine Geschichte entwickelt und das Konzept verändert. Alina hat auch in meiner Kurzgeschichte eine etwas schwierige Vergangenheit, aber die haben wir komplett verändert. Aber die Figur ist geblieben, ein bisschen der Charakter war schon da und dieser Gedanke an ein Mädchen, das mit einem großen Verlust zu kämpfen hat, war damit einfach geboren. Und dann haben wir weitergeguckt, wie wir das zusammen bringen und unsere gemeinsamen Visionen und Ideen haben wir dann in ein Buch, in ein grobes Konzept erstmal gesetzt und haben angefangen zu schreiben. Hat sich noch 100-mal verändert, das Konzept, aber so war der Grundstock. Also der Grundstock ist in der Tat eine Kurzgeschichte und ja, wir waren von Anfang an zwei Autorinnen, die die gegenseitige Arbeit schon lange geschätzt haben und beobachtet haben, sind der gleiche Jahrgang, sind irgendwie, haben im gleichen Verlag angefangen, also es gab viele Parallelen, ohne dass wir uns persönlich kannten. Das war sehr lustig. Und ja, so war das eigentlich relativ schnell klar, wo die Grundlinie liegt. Und wenn die Protagonistin gefunden ist und der Grundkonflikt gefunden ist, dann schreibt sich so ein Buch quasi von selbst.
Ja, das hört sich ganz gut an. Also ihr habt von Anfang an gemerkt, dass bei euch die Chemie stimmt.
Ja, das war überhaupt keine Frage. Also wir sind wirklich, ich war irgendwann mal, dann habe ich gedacht, ach, ich möchte jetzt doch mal kennenlernen, war ich bei einer Lesung von ihr. Und wir haben uns gesehen und es hat Klick gemacht. Also wir mochten uns sofort. Wir dachten, ach, also ich glaube, es fühlt sich so ein bisschen schwesterlich an beinahe. Wir sind uns sehr ähnlich in vielen Dingen, sind auch sehr verschieden in anderen. Und was uns beide eint, ich glaube, das ist auch das Wichtigste, wenn man zusammen ein Buch schreibt, ist, dass wir sehr uneitel sind. Also wir sind beide kritikfähig und uneitel, also hängen nicht an unseren eigenen Ideen und halten uns selbst nicht für den Nabel der Welt. Und dadurch lässt sich das ganz gut hinkriegen zu zweit.
Hattet ihr in dieser Zeit auch kritische Phasen, wo eine gesagt hat, nee, ich mache nicht mehr mit, ich schmeiß das hin, oder?
Also Antje hat mal geschrieben in einem, ich weiß nicht mehr, auf ihrer Website oder so, dass es erschreckend war, wie harmonisch das war. Wir sind, also dass wir sich nicht für den Nabel der Welt zu halten, heißt ja nur, dass man Kritik von außen annimmt und sieht, dass es durchaus, also wir wollten beide ein gutes Buch. Das war einfach die Basis. Und ich weiß um ihre Stärken, sie weiß um meine Stärken. Und das zu verbinden, war einfach ein unheimliches Geschenk. Und es gab zu keiner Zeit, und das finde ich erschreckend zu sagen, jedes Mal, wenn ich es wieder sage, irgendwelche Reibungen. Wir hatten keine Reibungen. Wir waren uns eigentlich immer einig. Also wenn ich was weggekürzt habe, dann war es für Antje völlig logisch, warum. Und wenn sie was weggekürzt hat, habe ich auch komplett verstanden, was sie meint. Also es war, ich kann es leider nicht dramatischer machen, als es ist. Wir sind einfach ein super Team. Und das hat ganz toll funktioniert, harmonisch. Und kritikfähig. Und das heißt nicht, dass das hast du, oder das habe ich jetzt gerade so ein bisschen herausgehört, sich selbst nicht wichtig nehmen, ist nicht, also ich meine mit sich nicht für den Nabel der Welt halten, nicht sich selbst nicht wichtig nehmen oder die eigenen Qualitäten nicht kennen. Ich meine nur zu sehen, dass es noch andere Dinge gibt, größere Ziele als mein eigenes Ego.
Nein, und wenn man davon ausgeht, dass die Kritik des anderen ja wohlmeinend ist, also zur Verbesserung beiträgt und man von dieser Warte aus rangeht, dann ist ja Kritik auch immer was Helfendes und nicht immer was Negatives.
Absolut. Also ich bin auch ein großer Fan von konstruktiver Kritik. Es gibt natürlich auch zerstörende Kritik, die einzig und allein darauf abzielt, also auf eine persönliche Ebene geht oder so. Aber konstruktive Kritik kann doch alles nur wachsen lassen. Also ich meine, das ist, wenn man dazu nicht in der Lage ist, ich bin ja auch Journalistin, es geht nicht ohne. Also ich, ja.
Tanja, wie lange hat sich denn dieser Arbeitsprozess dann hingezogen? Denn das Buch Ella Blix ist ja doch ein ganz schöner Wälzer. Ich glaube, über 467 Seiten sind es geworden. Das ist ja auch, da steckt ja Arbeit dahinter. Wie lange?
Lange. Also alles in allem haben wir, glaube ich, ein Jahr gesessen, was ich eigentlich nicht so viel finde für so ein Buch.
Nö.
Aber wir sind natürlich auch zu zweit, das heißt, das sind zwei Menschen, die ein Jahr, also kannst du es hochrechnen, ist es natürlich eigentlich mehr Arbeit. Ich glaube, das erste Manuskript stand relativ schnell und dann gibt es natürlich, beginnt dann erst der Arbeitsprozess. Das wissen viele Menschen nicht. Also erst, wenn das Buch steht, viele denken, ah, dann ist es fertig, dann wird es verlegt, aber dann beginnt eigentlich erst die Arbeit. Dann kommt das Lektorat und sagt, das finde ich ein bisschen schwierig, vielleicht können wir das anders gestalten. Und dann ist eigentlich nochmal genauso lange Zeit, wie man vorher am Buch gesessen hat, verbringt man dann mit Überarbeiten. Meistens.
Tanja, ich frage nochmal zu dem Arbeitsprozess. Wie muss ich mir denn das vorstellen? Habt ihr euch die Kapitel eingeteilt? Du schreibst Kapitel 1, ich schreibe Kapitel 2, du Kapitel 3? Oder wie ist das gewesen?
Es war so, dass wir uns nicht Kapitel eingeteilt haben. Wir haben eigentlich vorher ein grobes Konzept gemacht. Das ganze Buch, also den Spannungsbogen für das ganze Buch festgelegt und dann immer kapitelweise überlegt, was in welchem Kapitel passieren soll. Und wir haben während des Prozesses herausgefunden, dass es ganz gut funktioniert, wenn ich beginne zu schreiben. Meistens war das so, wir haben es aber nicht immer, also manchmal war es auch wirklich völlig umgekehrt, weil ich sehr gerne so ins Nichts schreibe. Und dann habe ich häufig begonnen mit irgendeinem Kapitel, ab 10, 15 Seiten geschrieben, habe die an Antje geschickt. Und dann hat Antje geschrieben und wir haben das nicht mit, es gibt bei Word so eine Funktion, die heißt Änderungen verfolgen. Das macht man oft bei Lektoraten oder so. Das haben wir gar nicht gemacht. Also wir haben einfach in dem Text der anderen umgestrichen, reingebaut, weggenommen, gekürzt, verlängert. Und am Schluss hatten wir so 20 Seiten. Und wie gesagt, das war auch, manchmal hat auch Antje begonnen. Also wir wussten, es war wirklich alles völlig frei. Und dann kam es zurück zu der, die begonnen hat. Die hat wieder rumgestrichen und eingefügt und verändert. Dann ging es im vierter Durchgang wieder an die andere. Also wir haben wirklich so hin und her geschoben, sodass am Schluss, wussten wir teilweise selbst nicht mehr, wer was geschrieben hat. Es hat sich wirklich völlig verwebt. Und dadurch haben wir, glaube ich, auch was geschafft, was auch unsere Lektorin und auch bisher Leserinnen-Feedback ist, dass Ella Blix eine eigene Stimme bekommen hat. Und das ist ein großes Geschenk, finde ich. Es gibt, meine Lieblingsanekdote eigentlich ist, wir haben uns immer mal Kommentare an den Rand geschrieben, wenn wir was lustig fanden oder mit Links ins Internet oder so. Und irgendwann habe ich was bekommen von Antje und ich hatte reingeschrieben, so, oh, das ist so lustig, gefällt mir total gut, tolle Idee. Und dann hat sie dazu geschrieben, ja, schön, dass dir gefällt, weil das ist deine. Und so ist es halt. Also wir wussten selbst am Ende nicht mehr richtig, von wem jetzt was ist. Und das, finde ich, ist das Besondere an diesem Prozess.
Die Bücherbar auf Radio Frei aus Erfurt, auch zu hören bei Radio Enno in Nordhausen, Radio SRB in Saalfeld und Rudolstadt und im Radio OKJ in Jena.
Tanja, ich weiß jetzt nicht, wie ich meine Faszination für diesen Arbeitsstil ausdrücken sollte. Ich kann nur sagen, ich könnte das wahrscheinlich nicht so. Das ist aber eure Erfahrung. Eure Erfahrung ist positiv. Und sowas gibt man ja nicht mit einem Buch wahrscheinlich ab. Sicherlich sind da noch mehr Ideen in Schubladen entstanden. Oder?
Ja, also das hast du ganz gut erkannt. Wir haben, glaube ich, noch 3 weitere Ideen mittlerweile schon erarbeitet. Sind da gerade in einem intensiven Prozess und natürlich wird es einen zweiten Ella Blix Roman geben. Also es hat einfach so viel Spaß gemacht. Wir müssen natürlich beide auch, also ich arbeite auch gerade an einem eigenen Jugendbuch, Antje arbeitet auch schon wieder an ihrem nächsten. Also das muss man natürlich auch zeitlich irgendwie verschränken. Aber die Arbeit war so beglückend miteinander. Also ich habe manchmal, so kurz danach hatte ich wirklich so ein Dip, also ich bin wirklich so in ein Loch gefallen. Ich dachte, Mann, die Dropbox poppt gar nicht auf, weil sonst habe ich immer gesehen, wenn Antje gearbeitet hat, habe ich in meiner Dropbox gesehen, Antje hat gerade das und das Kapitel bearbeitet. Das hat sie meistens abends gemacht. Ich bin eher eine, die morgens arbeitet, weil so irgendwie auch so was Vertrautes. Man hat so, also Schriftstellerin sein ist ja was sehr Einsames.
Ja,
und das
eben,
hat so eine plötzlich, genau, und plötzlich hatten wir halt so eine, da war jemand und wir haben am gleichen gearbeitet. Weißt du, es ist so, wenn ich ein Buch schreibe, bin ich mit meinen Figuren komplett alleine. Ich kann das ja auch nicht nach außen transportieren. Wenn du diese Geschichte aus der Scheiden irgendjemandem erzählst und sagst, oh, was mache ich denn mit Alina und stell dir mal vor, die hat das und das. Die Leute gucken dich ja an, als wärst du nicht mehr ganz dicht. Es weiß niemand, was in deinem Kopf vorgeht. Und das war sehr schön, diesen Kopf, also meinen eigenen Kopf mit Antjes Kopf so zu verschränken, in diesem Bereich natürlich nur. Das war unheimlich schön, mal nicht so einsam zu sein im Schreibprozess. Ja, und insofern, ja, es gibt, ich hoffe, Klopf auf Holz, wenn du es in der Nähe hast. Es gibt ein weiteres Ella Blix Buch, ja, das ist der Plan.
Und irgendwann gesammelte Werke von Ella Blix. Also, wie gesagt, ja, also euer Arbeitsstil, das hat natürlich was. Die eine schreibt abends, die andere schreibt morgens. Und natürlich, wenn man zusammenarbeitet, ist immer sofort Kritik da oder sofort Stellungnahme. Während sonst, wenn du als Autor allein bist, dann hast du ja erstmal dein ganzes Buch geschrieben und gibst es dem Lektor und dann setzt die Kritik ein. Ne? Und so kam die Hinweise schon im Arbeitsprozess. Und das hat natürlich sicherlich auch vieles erleichtert.
Ja, und das ist natürlich, die Qualität des Buches ist dann, wenn man unserer Lektorin glauben darf, auch was Grammatik angeht oder was Wiederholungen angeht. Natürlich sind jetzt auch immer noch 1000 Sachen, die uns auffallen, aber die Qualität ist auch natürlich eine andere, weil mehr Augen drauf gucken.
Ja, ist klar.
Und das ist, und du sagst, das ist, das ist bestimmt ein sehr besonderer Prozess, wie wir das gemacht haben. Ich weiß nicht, ob andere das auch so machen. Ich kenne, natürlich gibt es sehr viele Beispiele von sehr vielen Büchern, wo ganz klar ist, welcher von dem Duo was macht oder auch, dass jeder ein Kapitel macht oder jeder eine Figur macht oder so. Aber dieses wirklich Verweben von Stimme, das hat man vielleicht bei so Mutter-Tochter-Duos, vielleicht auch bei Ehepaaren, aber nicht so oft, glaube ich, bei zwei völlig unabhängig voneinander stehenden Menschen, die einfach zusammen arbeiten wollen. Und deshalb war das für uns auch beide sehr besonders. Das ist das, was ich mit dem Ego meinte. Weißt du, wenn du da ein Ego hast, was sagt, aber das ist meine Idee, die ist fantastisch. Und die andere sagt, ja, aber die passt hier gerade nicht rein. Und dann hast du natürlich einen Konflikt. Aber den hatten wir einfach nicht, weil wir beide, ja, habe ich ja alles schon gesagt. Sorry.
Also Tanja, ich muss dir jetzt mal ehrlich gestehen, ich habe nach dem Lesen des Buches tatsächlich nochmal angefangen, ein, zwei Kapitel zu lesen, mit dieser Option herauszufinden, wer hat was geschrieben. Ich habe es nicht geschafft. Also es war nicht möglich herauszufinden, wem ich die einzelnen Sätze zuordnen konnte. Und das ist natürlich schon fantastisch. Ja, wenn Autoren oder Ehepaare als Autoren, da sieht das natürlich anders aus. Aber ihr seid ja, ich will mal so sagen, völlig fremd vorher einander gewesen. Und dann auf einmal so ein Level zu finden, finde ich schon beachtenswert. Du sagst, du schreibst lieber morgens. Wie muss ich mir das vorstellen? Springst du um 3 Uhr auf bei Sonnenaufgang, hast die besten Ideen und liegst um 9 wieder im Bett?
Oder? Oh, schön wär's. Nee, ich bin leider auch noch eine Langschläferin. Also mein Morgen ist nicht dein Morgen, glaube ich. Also ich, wenn ich jetzt zum Beispiel, am Freitag habe ich eine Lesung in der Schule um 7.50 Uhr. 7.50 Uhr, ehrlich muss ich ja dann, ne? Also das ist eine Herausforderung für mich. Nee, mein Morgen ist, glaube ich, ein ruhigerer und Antjes Abend ist auch eher die Nacht. Also das ist das Schöne dann doch am Schriftstellerin sein. Du kannst dir deinen Tag natürlich frei einteilen. Das Schöne am Morgen schreiben und am Wochenende schreiben ist, dass du deine Ruhe hast. Also es kommen keine E-Mails rein. Andere Leute haben ja sowas wie Wochenende. Ich habe gehört, das ist ein durchaus gängiges Konzept. Ich habe das nicht, aber am Wochenende habe ich extrem viel Ruhe, weil die Leute einfach, was weiß ich, andere Dinge tun als E-Mails schreiben. Das ist natürlich schön und morgens klingelt das Telefon nicht. Also wenn es möglich ist und ich es mal schaffe, dann sehr gerne auch sehr früh morgens, aber das passiert eigentlich beinahe nicht. Und Antje arbeitet wirklich auch sehr spät nachts. Also wir sind beide antizyklisch und auch wahrscheinlich noch anders als der durchschnittsdeutsche Mensch.
Also in einer Autoren-WG von euch beiden könnte immer die Küchenarbeit richtig gut verteilt werden. Wer nicht schreibt, geht in die Küche oder so.
Gut, wir kochen beide sehr gerne, dass wir würden auf jeden Fall nicht verhungern.
Aha. Also auch da gibt es Gemeinsamkeiten. Sehr schön zu hören.
Bücherbar. Was Thüringen liest, hört und schreibt. Die Sendung für Autoren aus Thüringen und Umgebung mit Richard Schäfer.
Tanja Witte ist Teil des Autorenduos, das sich unter dem Namen Ella Blix verbirgt und in diesem Jahr ihr Buch Der Schein herausgegeben hat. Und ich setze mein Gespräch mit ihr fort. Die Gestalt der Alina, die aus ihrer Position ihre Erlebnisse da in der Internatsschule schreibt, die habt ihr beide selbst gestaltet und auch die Figuren um sie herum gruppiert, die sind zufällig entstanden. Da ist nichts Autobiografisches dabei.
Also ich meine ja und nein. Nein, es ist nichts Autobiografisches dabei, aber niemand von uns ist ja ein unbeschriebenes Blatt. Wir laufen alle mit offenen Augen durch die Gegend. Wir sehen Menschen, wir nehmen Leute wahr, wir gucken Fernsehen, wir gucken Serien. Ich würde niemals sagen, und was wird dann Autobiografie? Weißt du, Autobiografie ist ja dann eigentlich beinahe alles, was du schon gesehen hast. Aber nein, also es ist alles ausgedacht. Es ist nicht so passiert. Es gibt keine dieser Personen. Wie könnte es auch? Denn wirklich jede Person ist ja durch zwei Menschen geschrieben. Also selbst das. Ich habe zum Beispiel, das ist vielleicht ganz lustig, ich habe Kara am Anfang begonnen zu schreiben. Ich habe ihre Locken beschrieben und ich hatte eine schwarze Person vor Augen. Und Antje hat diese Locken gesehen und hat eine rothaarige Person vor Augen gehabt. Und das finde ich lustig, weißt du? Es ist, was sieht man? Was ist im eigenen Kopf? Und das dann zusammenzubringen und zu adjustieren und zu gucken, ach, schau mal, das ist ja spannend. So passiert das und so sind die Charaktere geformt.
Die Charaktere, das ist eigentlich, war so meine Idee beim Lesen auch, eine Möglichkeit, das Buch im Unterricht einzusetzen und anhand der verschiedenen Charaktere und ihrer Geschichten, die hinter diesen Charakteren ja stehen, vielleicht Schülerinnen und Schüler zu bewegen, über ihr eigenes Leben einmal nachzudenken und die Entscheidungen der jungen Leute dort im Internat für oder gegen nachzuvollziehen oder vielleicht auch für ihre eigene Handlung zu übernehmen.
Ja, ich finde, es ist bei Jugendbüchern immer, also Antje schreibt ja sehr viele Jugendbücher, für mich ist das neu. Ich habe das erste Mal jetzt für die Unicorns überhaupt eine Jugendbuch, was beigesteuert von der Jugendbuchanthologie. Das heißt, für mich sind die, ist der Zugang nochmal ein anderer. Was für mich aber wichtig ist bei Jugendbüchern, ist, dass es nicht edukativ wirkt. Weißt du, dass du nicht das Gefühl hast, dass da jetzt eine vorrangige, wichtige Botschaft vermittelt wird.
Ja, ja, ja.
Das einfließt, weil das Leben einfach einfließt. Und natürlich formen wir dieses Leben als Autorin-Duo. Aber also ich fände es schön, natürlich. Das Feedback bisher geht auch in die Richtung.
Mhm.
Lustigerweise kann auch jeder sich natürlich mit einer Person besser identifizieren. Aber was wirklich viel betont wird in den bisherigen Rezensionen und in dem Feedback, was wir bekommen haben, ist, wie schön dieser Zusammenhalt der Freundesgruppe ist in all ihrer Unterschiedlichkeit. Und wenn das die Menschen ein bisschen dazu bewegen kann, nachzudenken, ist das ja in Zeiten wie diesen umso spannender.
Wie, wenn ihr jetzt in Schulen geht und Lesungen macht, wie geht ihr da vor? Ihr geht ja einzeln lesen, oder?
Zusammen auch. Ach. Das ist sehr lustig. Also ich werde jetzt wirklich am Freitag das erste Mal aus diesem Buch lesen, in Bad Rappenau, und muss das alleine machen. Und eigentlich, ich weiß natürlich, wir hatten es eigentlich so geplant, dass wir es zusammen machen beim allerersten Mal auf der Buchmesse, aber es hat sich jetzt eben so ergeben. Wir haben zusammen ein bisschen geguckt, was wir lesen wollen würden. Und wenn wir das jetzt auch gemeinsam machen an Schulen, denke ich, dass wir einfach Abschnitte lesen werden zusammen. Das haben wir aber noch nicht ganz klamüsert?
Ja.
Das stimmt doch hier nicht. Ja, also wir müssen uns da noch ein bisschen mit beschäftigen. Das wird jetzt in den nächsten 2-3 Wochen passieren, denke ich. Denn am 15. März haben wir ja offizielle Premiere dann bei einer kleinen, nur 30-minütigen Lesung auf der Buchmesse.
Mhm.
Mal sehen. Aber wir sind auch da sehr ähnlich. Es gibt ein Foto von uns. Wir waren im Rahmen von Recherchen für dieses Buch in einem Internat zu Gast in Neckargmünd und haben dann dort auch gelesen, aus den Unicorns damals. Und es gibt ein Foto von uns. Wir spiegeln uns sogar auch in unserer Körpersprache. Also wir sind uns wirklich sehr ähnlich, sind auch beide sehr extrovertierte Personen so bei Lesungen und sehr theatral und plastisch. Ich bin gespannt, wie es wird. Bisher, unsere Lesungen zusammen sind gut angekommen. Mal gucken, wie wir das jetzt mit Ella Blix und der gemeinsamen Stimme hinkriegen. Wir werden nicht im Chor lesen.
Was ja also mein Anliegen in der Sendung ist, natürlich den Hörerinnen und Hörern auch immer gute Literatur vorzustellen. In dem Wirrwarr auf dem Buchmarkt ist es ja schwer, sich für Kinder und Jugendliche zurechtzufinden, ohne Orientierung.
Mhm. Ich wollte nur sagen, in Deutschland gibt es ja auch noch diesen wahnsinnigen Gap, diese Aufspaltung in Jugendliteratur wird oft gar nicht als Literatur gesehen. Das ist ja für Jugendliche und das ist also nicht ernst zu nehmen. Das All-Age, was es im amerikanischen, im englischen Sprachraum gibt und der Wert, den sowas auch haben kann, so wie Harry Potter es haben konnte, das wird in Deutschland ja sehr oft aberkannt. Und ich finde das sehr schade. Ich habe auch lange keine Jugendbücher gelesen. Ich habe natürlich irgendwann damit begonnen, weil ich fand, man kann auf der Basis von Jugendbüchern so spannende Sachen abhandeln. Und auf so eine... Wir unterschätzen Jugendliche so. Die sind so klug, die haben so viele Fragen. Die sind an Stellen im Leben, wo noch nicht alles so abgeklärt ist, wo Sachen auch noch offen sind oder eben wo auch Schmerz sitzt. All diese Dinge so zu verpacken, dass sie in einem jugendlichen und in einem Erwachsenenkontext bestenfalls funktionieren, auf einem hohen Sprachniveau, das finde ich eine Herausforderung. Weil Literatur raushauen im Sinne von, ja, das wird im Feuilleton dann hochgelobt, man braucht ein Fremdwörterlexikon, um es zu verstehen. Und dann fühlt man sich besser als die anderen, weil die verstehen einen alle nicht. Und ich finde es schön, verständlich zu schreiben. Und ich finde es schön, und dafür bietet sich der Jugendbuchbereich einfach auch an. Aber es ist in Deutschland einfach nicht besonders anerkannt im Vergleich zur hohen Literatur. Wir haben ja immer dieses E- und U-Thema in Deutschland. Und das ist ein bisschen schade, finde ich. Insofern großartig, dass du das machst und großartig, dass du auch Jugendliteratur liest. Denn ich finde, ja... Unterschiede in der Qualität gibt es überall. Die gibt es auch im Erwachsenenbuchbereich natürlich. Und wo die eine gerne Rosamunde Pilcher liest und der andere lieber Flaubert. Das ist, weißt du, das ist dann letzten Endes doch auch Geschmackssache.
Ella Blix stößt mit diesem Buch hinein in die sogenannte Internatsliteratur. Die gibt es ja, ja. Aber Ella Blix findet einen anderen Weg, finde ich. Also es ist nicht das einfache Darstellen des Internatslebens an sich, wo also Schülerinnen und Schüler sich bestimmten Regularien zu unterwerfen haben, zunächst als Opfer erscheinen, dann aber auch selber Täter werden. Das habt ihr also auch sehr gut geschrieben. Und von der Seite her, denke ich, wird das Buch sicherlich nicht nur bei Internatsschülern gut ankommen.
Das Spannende ist auch, dass es ja eigentlich ist, ist nicht ein klassischer Internatsroman, es vermischt die Genres. Und das ist, was viele Menschen auch so unruhig macht, merke ich dann auch wieder. Wir hatten auch eine Leserunde gerade bei Lovely Books und ich merke auch eine Unruhe daran. Es ist ja auch ein Mystery-Buch, es ist ein Sozialdrama, das darf man auch nicht vergessen, dieser ganze Strang mit Alinas Mutter und so, dieser Schmerz. Es hat ganz viele Ebenen. Es fiel auch dem Verlag sehr schwer am Anfang da ein Genre. Die haben gesagt, wir wissen gar nicht, was das eigentlich für ein Genre ist. Mhm. Es ist auch nicht Fantasy. Und es ist ja auch kein klassischer Internatsroman. Das Internat bietet sich an als Setting, weil die Jugendlichen losgelöst von Eltern sind. Und dann noch ohne Internet, mein Gott, also ohne WLAN, die Armen. Aber das, finde ich, ist halt so spannend. Und ich merke auch in Rezensionen, es wird halt viel gespiegelt jetzt über Rezensionen und Feedback in so Leserunden, dass manche sagen, oh, ich hätte gerne viel mehr von diesem Internatssetting gehabt. Und andere sagen, oh, dieses ganze Internatszeug hätte ich gar nicht gebraucht. Ich hätte mich viel lieber da und da drauf konzentriert. Und das macht es halt auch wieder spannend. Also dadurch, dass wir so viele Genres vermischen, weil wir uns einfach nicht festlegen, das ist deutlich, hatten wir auch nie vor. Und das verwirrt Menschen auch wieder. Auf der einen Seite gibt es halt für jeden einen Teil darin, wo es vielleicht mehr oder weniger Spaß macht. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch schwierig, weil du keine klare Schublade hast, in die du das Buch stecken kannst. Und das ist ja auch ein Thema, was sich durchs Buch zieht. Schubladen funktionieren nicht so gut.
Das ist die Herausforderung für den Leser, seinen Weg zu finden oder vielleicht auch die Figur zu finden. Es muss ja nicht unbedingt die Alina sein, die einem sympathisch ist. Es gibt ja auch andere Figuren, die da im Roman erscheinen, die einem sympathisch rüberkommen. Also für mich zum Beispiel die Lexi, ja.
Ja.
Ja, und
Isabella mögen auch ganz viele sehr gerne.
Ja. Aber das lassen wir den Lesern. Liebe Tanja, vielen Dank für diese Informationen. Ich drücke euch die Daumen für die nächsten Werke und ich denke, also ich arbeite intensiv darauf hin, dass wir uns in Leipzig sehen.
Yay! Entschuldigung, jetzt habe ich geklatscht, das ist nicht gut. Yay, wollte ich sagen.
Ja, okay.
Ganz toll. Danke dir, Richard. Danke für deine Beschäftigung mit dem Buch, das ausführliche Rezensieren und überhaupt deine Begeisterung dafür. Das ist schön. Und ich finde, ein kurzer Nachtrag, ich finde, man darf als Rezensent durchaus begeistert sein von einem Buch.
Denke ich auch.
Es wird ja auch, Verrisse werden ja auch so wahnsinnig hoch gelobt, weil sie so viel Spaß machen, weil man sich besser fühlen kann. Aber auch eine Begeisterung für ein Buch kann mit sachlicher Kritik verbunden oder sowas durchaus. Warum denn nicht? Also habe ich nie den Anspruch und ich rezensiere ja auch. Und wenn mich was begeistert, begeistert es mich, darf man auch schreiben. Aber wir leben in einer Gesellschaft, wo Verrisse halt höher gefeiert werden als...
Die Freude an der Niederlage des anderen oder die Schadenfreude ist dann doch die größere Freude. Okay.
Ja, genau.
Liebe Ella Blix, vielen Dank für diese Information. Ich verbinde jetzt mit diesen Abschiedsworten den geheimen Wunsch, euch irgendwann beide hier im Studio zu haben und dann eine kleine Literaturdiskussion mit euch zu machen.
Yay! Ja, das versuchen wir. Sehr schön. Herzlichen Dank, dass wir da sein durften.
Vielen Dank. Das war die Bücherbar für den Monat Februar. Wir hören uns wieder am dritten Sonntag im Monat März, dann vielleicht mit einigen Eindrücken zur Leipziger Buchmesse und ich hoffe, dass Sie dann auch einen Moderator hören, der nicht mit einer angekratzten Stimme am Mikrofon stehen muss. Danke fürs Einschalten und Zuhören. Wir verabschieden uns mit einem Titel, den sich Tanja Witte gewünscht hat. Chef Special in Your Arms heißt er.